Kennt ihr das? Ihr seid in einer Gemeinde, das kennt ihr, ne? Bringt euch da ein, manchmal nach besten Kräften, gibt da alles hinein, was ihr an Kraft habt und an Möglichkeiten habt. Engagiert euch, seid enthusiastisch darin, seid begeistert. Und dann kommt irgendeiner und trampelt dir auf der Seele rum und sagt dir, das, was du da machst, gefällt mir nicht. Das ist doch doof. Oder du kommst frohgemut in die Gemeinde hinein und irgendeiner schnauzt sich da an. Ist nicht freundlich zu dir. Du bist komplett enttäuscht. Kennt ihr das? Dass man enttäuscht ist in seiner Gemeinde? Dass man verletzt ist? Und die normale Reaktion darauf ist, ich ziehe mich zurück. Ich ziehe mich zurück und sage, sollen die ohne mich machen. Im besten Fall komme ich noch, aber ich bleibe innerlich distanziert. Ich bleibe davon nicht mehr, lass mich davon nicht mehr berühren und ich mache auch nichts mehr. Ich gebe doch nichts mehr, wenn das jemand nicht wertschätzt, was ich tue. Das ist eine ganz häufige Reaktion und ist etwas, was ganz viel in Gemeinden passiert. Wir wundern uns, aber in der Regel wird es nicht angesprochen. Ich lese ja gerade oder ich predige über den Kolosserbrief. Und Paulus wäre eigentlich ein Mensch gewesen, wenn man die genauen Hintergründe der Kolosser, der Probleme der Gemeinde dort wirklich mal analysiert, der eigentlich sagen müsste, dann eben nicht. Wenn ihr mich nicht wollt oder das, was ich tue, nicht wollt, dann lasst es bleiben. Aber so verhält sich Paulus nicht. Überhaupt macht das Paulus nicht in allen Gemeinden, in denen er unterwegs ist. In Kolosser war er ja eigentlich gar nicht. Er kennt die Gemeinde ja nur von Hörensagen. Aber in anderen Gemeinden, wo er zugegen war und das auch persönlich erlebt hat, hat er ganz viel diese Niederlagen erfahren und erlebt. Aber Paulus lässt sich davon nicht abbringen, der Gemeinde zu dienen und Jesus zu dienen. Er lässt sich nicht abbringen, das Evangelium weiterzusagen. Und er bekennt, dafür bin ich bereit zu leiden. Was für eine Einstellung. Was hat dieser Mensch, dieser Paulus, anderes? Der hätte allen Grund, alles hinzuschmeißen im Bettel und zu sagen, ihr könnt mich mal alle. Und er bleibt dennoch in dieser Leidenschaft, Gemeinde zu bauen, Gemeinde zu dienen, Evangelium weiterzutragen. Er hört nicht auf. Was hat er? Paulus lobt dennoch, trotz seiner Erfahrungen, die nicht alle positiv waren. Er lobt die Gemeinde. Er ist begeistert und er leidet. Er leidet wirklich. Und sogar darüber freut er sich. Unvorstellbar. Paulus muss für die Verkündigung der Botschaft Christi leiden. Fakt ist, als er diesen Brief schreibt, sitzt er sogar im Gefängnis dafür. Also es war keine große Bevölkerung da, die gesagt hat, Paulus, wir warten auf dich, toll, dass du uns endlich mit dem Evangelium kommst. Die haben ihn gesteinigt, die haben ihn geschlagen, die eigenen Gemeindeleute haben ihn in die Pfanne gehauen und er ist ins Gefängnis gesteckt worden, misshandelt worden, alles das. Und trotzdem freut er sich und bekennt es. Das ist für mich unvorstellbar. Christus selber, unser Herr Jesus, der hat am Kreuz gelitten, um die Strafe für unsere Vergehen gegen Gott komplett auf sich zu nehmen. Und Paulus hat dazu für diese Botschaft zusätzlich noch Leid ertragen. Ein Leid, das notwendig ist, um Christi Botschaft einer verlorenen Welt zu bringen. Das ist der Preis. Das ist der Preis der Verkündigung des Evangeliums. Das ist uns nur nicht bewusst. Wir denken, das ist so eine Botschaft, mit Sieg und großem Ramtamtam. Ist aber nicht. Einer Welt das Evangelium zu bringen, einer verlorenen Welt, die Gott gegenüber feindlich gesinnt ist. Und Paulus selber weiß ja, was das ist, Gott gegenüber feindlich gesinnt zu sein. Er war ja ein Christenhasser, ein Gegner Christi par excellence. Der hat die Menschen verfolgt, die in der Gemeinde waren. Und dann hat er Jesus kennengelernt und hat sich bekehrt, ist umgekehrt. Und nach seiner Umkehr ist er ein glühender Nachfolger. So wie er vorher die Gemeinde verfolgt hat, so ist er jetzt ein Nachfolger Christi. Auch ein Paulus hörte auf die Stimme Jesu, die sagt, komm und folge mir nach. Und er hat gesagt, ja, mit aller Konsequenz. Und jetzt empfindet er es als Vorrecht, dass er an Christi Leiden Anteil nehmen darf. Und ich lese uns einige Verse aus dem Kolosserbrief, aus dem Kapitel 1, die Verse 24 bis 29. Da spricht Paulus, jetzt freue ich mich, wenn ich für euch leiden muss, denn damit bringe ich stellvertretend an meinem Fleisch zur Vollendung, was der Bedrängnis Christi noch fehlt. Seinem Leib zugute, der Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden, aufgrund des Verwalteramtes, das Gott mir übergeben hat, um an euch das Wort Gottes zu erfüllen. Das Geheimnis, das seit Urzeiten und Menschengedenken verborgen war, jetzt aber ist es seinen Heiligen offenbart worden, denen Gott kundtun wollte, wie reich unter den Völkern die Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist. Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen auf den rechten Weg weisen und jeden unterrichten in aller Weisheit, um jeden Menschen als in Christus vollkommen hinzustellen. Dafür setze ich mich ein, dafür kämpfe ich, nach Maßgabe seiner Kraft. Die Paulus-Sätze und Inhalt, die sind nicht ganz leicht zu verstehen, die sind ein bisschen sperrig, aber trotzdem lohnt es sich, das mal wirklich genau zu durchdenken. Und ich frage mich wirklich, wie kannst du Freude empfinden für das Leiden, dass du um Jesu Willen, um der klaren Nachfolge Willen erleiden musst? Ich finde, das ist eine echte Herausforderung. Nun freue ich mich in den Leiden, spricht Paulus, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Die Leiden, das Beklagenswerte, was dem Apostel begegnet, er leidet auch stellvertretend für die Gemeinde. Er leidet nicht nur für sich, weil er vielleicht ein bisschen vorlaut war oder weil er die Klappe nicht an der richtigen Stelle halten konnte, sondern er sagt, das, was ich hier leide, leide ich auch für die Gemeinde, für meine Gemeinde, zu der ich gehöre. Wisst ihr, was das ist? Sich über Leiden zu freuen, das ist die Freude eines Liebenden, der den Geliebten Mühen und Leiden abnehmen möchte. Wenn ich jemanden liebe, bin ich bereit, Ungemach von ihm wegzunehmen und es selber zu tragen. Ich weiß nicht, wer Eltern hat und Kinder hat und die schon mal krank waren. Und das Schlimmste, was ich da in der Richtung erlebt habe, ist, dein eigenes Kind abzugeben, weil es operiert werden muss, vielleicht eine größere Operation sein muss und so weiter. Das ist furchtbar. Und liebend gerne würde ich selber dahin gehen und sagen, nein, besser ich erlebe das, als dass mein Kind das erleben muss. Also es ist das Schlimmste, diese Mühen und Leiden anderer, die ich liebe, mitzuertragen. Dann lieber selber. Und das ist das eigentlich, was der Paulus macht. Er sagt, ich habe die Gemeinde so lieb, obwohl sie ihn viel und oft enttäuscht hat. Er sagt, lieber kriege ich das ab, als dass es meine Gemeinde abkriegt. Das ist seine Motivation. hier kommt die Liebe, die der Apostel wirklich zu den Gemeinden hat, ganz überwältigend aus meiner Sicht zum Ausdruck. Paulus kann ja auch wirklich Tacheles reden und kann sagen, Leute, so ist es. Und er kann uns ganz schön unter Druck setzen auch mit den Forderungen, die er hat, wie unsere Nachfolge denn aussehen soll. Aber das geschieht tatsächlich aus der Liebe heraus. Und er ist bereit, aus Liebe, lieber die ganze Ungemacht, die die Gemeinde trifft, selber zu tragen, als dass die Gemeinde darunter leiden muss. Paulus freut sich daran, dass er in Stellvertretung das, was an dem Leiden Christi noch fehlt, dass er das erstatten darf. Muss man ein bisschen erklären. Für Paulus ist klar, der Weg der Kinder Gottes und der Weg der Gemeinde ist kein purer Erfolgsweg durch Herrschaft und Macht, sondern es ist ein Kreuzweg. Es ist ein Weg durch Leiden hindurch. Und Jesus selber sagt, wer mir folgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das ist nicht alles nur ohne Widerstände möglich. Es ist der Kreuzweg der Gemeinde hinter Jesus her, so wie ihn letztlich der Herr auch vorgegangen ist. Auch das ist für uns, müssen wir wissen, dass das einfach dazugehört. Ich kann nicht sagen, komm zur Gemeinde und dein Leben ist immer ganz toll. Nein, komm zur Gemeinde, folge Jesus nach und du nimmst dein Kreuz auf dich. Das gehört auch dazu. Er erstattet das. Das heißt, es wird voll ausgefüllt. Erstattet sind diese Leiden dann, voll ausgefüllt sind diese Leiden Christi dann, wenn die Gemeinde sich darin bewährt hat, Geduld und Hoffnung gewirkt hat, auch in den Widerständen, auch wenn es mal ungemütlich wurde. Das missionarische Zeugnis der Gemeinde für die Welt wirklich gegeben ist. Das Maß der Leiden ist dann voll, wenn die Zerstörungsmacht des Satans, der das nicht will, dass Gemeinde wächst, der nicht will, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Wenn die Zerstörungsmacht des Satans und der Hass der Welt sich gegen die Gemeinde Gottes ausgetobt hat und die Gemeinde es übersteht und die Gemeinde dranbleibt und treu bleibt und nicht auf halbem Weg sagt, das war's. Wenn wir unsere Stimme erheben für das Evangelium, auch wenn alle Menschen was anderes sagen, auch wenn es in Emden nicht mehr modern ist, die Gebote Gottes als Maßstab für unser Leben zu sehen, wenn wir nicht den Kopf einziehen und hoffen, dass das irgendwie an uns vorbeigeht, sondern dass wir sagen, wie Elke das eben im Zeugnis gesagt hat, dass wir für das Evangelium, wenn es sein muss, auf die Straße gehen, dass wir nicht einfach klein beigeben bei all den Dingen, die so widergöttlich sind, wo wir es genau wissen, wo wir genau wissen, dass es nicht Gottes Wille ist, was da geschieht. Dass wir unsere Stimme erheben. Die Leiden der Gemeinde, die da sein können, Bedrängnis, Hass, Verrat, Verführung, erkaltende Liebe, Ungerechtigkeit, was auch immer, ist im Grunde genommen das, was die Gemeinde auf ihrem Weg hinter Jesus her begegnet. Immer da, wo ich Jesus hinterher gehe, das sind immer wieder auch Gegner da, die sagen, das wollen wir nicht, das verstehen wir nicht. Das gehört dazu. Und Jesus selber hat es uns angekündigt, dass es so sein wird. Es ist das Leiden, das uns deshalb trifft, weil wir zu Jesus Christus gehören und ihm nachfolgen. Wie es der Herr selbst angekündigt hat. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Ich weiß, wo ich zum Glauben gekommen bin, habe ich sehr gebrannt für Jesus. Tue ich zwar heute auch noch, aber es ist irgendwie ein bisschen anders geworden. Und damals war es so, ich bin da auf die Straße gerannt und habe mit Leuten geredet. Ich habe sie hinterher gebrüllt, ob sie zu feige wären, über Jesus zu reden. Und ich war so innerlich so unterwegs, wenn ich jetzt komme und das Evangelium am Marktplatz erzähle, dann werden alle begeistert sein. 2/3 der Leute haben den gemacht. Dann haben gesagt, du bist doch bescheuert. Was willst du eigentlich von mir? Bis mir irgendwann mal klar geworden ist, die meinen gar nicht mich, sondern die meinen Christus in mir. Viele wollen den Christus nicht. Und die sagen auch Nein dazu. Und das ist das, was uns entgegenkommt. Davor fürchten wir uns. Und auch Paulus, bei seiner Berufung, wurde ihm vorausgesagt, so lesen wir in der Apostelgeschichte, ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Ganz aktuelle Situation hier bei den Kolossern. Und das ist bei uns auch so. Wenn du Jesus weitergeben möchtest, wenn du diese lebendige Hoffnung in dir weitergibst, das wird auf Widerstand stoßen. Das musst du uns wissen. Und trotzdem sagt dieser Paulus, ich bin damit glücklich. Ich bin damit zufrieden. Ich bin mit der Situation, wenn sie noch so hart sein und wenn ich hier im Knast hocke, so dumm und so doof das ist, ich bin froh. Ich freue mich. Wow. Scheinbar brauchen wir zur Freude so ein bisschen Druck. Und da, wo alles immer so glatt und schön läuft und alles für uns so angenehm ist, ist es vielleicht die Situation, die uns viel gefährlicher ist, wo wir so schnell die Kompromisse eingehen, wo wir so schnell Jesus an die Seite stellen, wo wir so schnell auch uns auf unsere eigene Kraft nur noch verlassen und unterm Strich unzufrieden sind. Wenn man eine Statistik glauben darf, ich glaube nicht jeder Statistik, aber wenn man der glauben darf, sind die unzufriedensten Christen die, die in den reichen Ländern sitzen, die keinerlei oder wenig Verfolgung erleben oder äußeren Druck erleben. Das sind die unzufriedensten. Und wenn du die zufriedensten wissen willst, das sind die, die in den schwersten Situationen stehen. Warum? Warum ist das so? Weil sie abhängig sind von der Kraft Gottes. Paulus weiß das wohl. Er ist ein schlauer Mann. Und er nimmt es an. Er nimmt es willig an für sich. Sein Motto ist, was an mir geschieht, geschieht nicht an der Gemeinde. Und er stellt sich diesen Leiden. Sie schlugen ihn, sie steinigten ihn, sie klagten ihn an. Die Gemeinde aber bleibt unbehelligt. Und er lässt es zu an seinem Körper. Paulus bringt es auf den Punkt. Ich bin der Diener der Gemeinde. Paulus ist das nicht nur aus eigenem Antrieb heraus. Gott hat ihm dieses Amt gegeben, er hat ihn dazu berufen. Aber die Frage, oder ich stelle uns die Frage, wie ist das denn bei uns? Warum bist du hier? Hat dir Gott das Amt gegeben? Wir sind ja davon überzeugt, und das entspricht unserer Theologie, dass durch die Taufe wir in den Leib Gottes, die eine Konkretion haben muss, die Gemeinde, hineingestellt werden, hineingetauft werden. Das heißt, alle Menschen, die ihr getauft seid, auf den Namen Jesus Christus und auf den lebendigen Glauben hin, ihr seid von Gott jetzt eingefügt in den Leib. Ihr seid nicht nur, ihr habt euch das nicht nur ausgesucht, weil es eine schöne, nette Gemeinde ist, mit so schönen blauen Stühlen oder so, sondern Gott hat euch auch hier hineingefügt, hineingestellt. Ihr seid an dem Platz, den Gott für euch vorgesehen hat. Aber wie sehen wir uns in dieser Position im Leib? Als diejenigen, die jetzt hierher kommen und den Anrecht haben, dass mir gedient wird, dass ich alles bekomme, was ich mir vorstelle, dass die Gemeinde genau so dem entspricht, meinen Wünschen und Gedanken? Oder als die, die in diesem Leib eine bestimmte Rolle haben, wie in einem menschlichen Leib auch, jedes Glied hat eine Funktion, und dass ich diese Funktion übernehme und mit einbringe, damit der Leib, die Gemeinde, funktioniert. Das ist das Bild, was Paulus eigentlich lehrt, was Jesus sagt. Wo bestehe ich da? Bin ich derjenige, der so eine genaue Vorstellung hat, was mir zusteht, wie die anderen sein zu haben, mir gegenüber? Und wenn sie das nicht sind, dann ziehe ich mich zurück, was ich eingangs so bestellt oder beschrieben habe. Das ist ganz oft. Oder bin ich der, der sagt, ich bringe mich ein, damit die Gemeinde das wird, so wie Jesus das gewollt hat. Und ich bringe mich mit dem ein, wozu Jesus mich hier hineingestellt hat. Das ist eine Frage für jeden Einzelnen. Ob jung, ob alt, spielt keine Rolle. Es geht nicht darum, in der Gemeinde es so schön und so bequem wie möglich zu haben, sondern es geht immer darum, einander zu dienen und sich zu unterstützen, um das Ziel der Gemeinde zu verfolgen. Dass wir gemeinsam dieses Ziel haben. Und das Ziel ist hier ziemlich deutlich beschrieben. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen auf den rechten Weg weisen und jeden unterrichten in aller Weisheit, um jeden Menschen als in Christus vollkommen hinzustellen. Dafür setze ich mich ein und dafür kämpfe ich nach Maßgabe seiner Kraft. Das ist der Dienst, den ihm Gott gegeben hat. Dafür leidet er, dafür brennt er, dafür gibt er alles, was er hat. Und gibt nicht nur das, was er vielleicht so entbehren kann, sondern alles, was er ist und hat, setzt Paulus dafür ein. Paulus brennt für die Verkündigung des Evangeliums. Er will, dass das Evangelium weitergeht. Dafür ist er begeistert. Das Wort, das er verkündigt, ist nicht sein Wort. Es sind nicht seine Gedanken oder seine Meinungen über Gott, sondern es ist ein Geheimnis, so wird es hier genannt. Das er meint hier nicht etwas Mysteriöses, sondern eine göttliche Wahrheit, die so lange verborgen bleibt, bis Gott sie offenbart. Das Evangelium war bei Jesus noch verhüllt, als Jesus kam. Die Propheten hatten schon einiges angekündigt, aber erst mit seiner Geburt und dem Leben Jesu wurde das Evangelium dann offenbar, was es wirklich war und meinte. Ein Abraham, ein Mose, ein David, sie wussten weniger von Gottes tiefster Heilsabsicht als jedes Sonntagsschulkind in unserer Gemeinde, das die Jugend die Jesusgeschichten schon erzählt bekommen hat. Durch Jesus ist klar, was Gott will. Er möchte, dass die Menschen gerettet werden, jeder. Es ist offenbart seinen Heiligen, den Menschen, die in der Gemeinde sind. Wir kennen das Evangelium. Uns ist das Geheimnis des Evangeliums offenbart worden. Berührt uns das noch? Begeistert uns das noch so wie einen Paulus? Ich habe leider heute den starken Eindruck, dass unser Evangelium von Christus nur noch wenige hinter den Ofen hervorlockt. Besonders auch nicht mehr in den Kirchen. Wir sind da nicht mehr klar. Wir brauchen uns nichts vorzumachen, auch die Baptisten nicht mehr. Wie sieht es bei uns aus? Wir sind doch eine Glaubensbewegung, die ganz stark die Evangelisation, das heißt die Weitergabe des Evangeliums und die Mission, auf dem Herzen hatte. Slogans wie jeder Baptist ein Missionar, wir kennen diese Sprüche. Und ich empfinde, dass das schon lange vorbei ist. Wir reden zwar gerne davon, dass wir wollen, dass viele Menschen zum Glauben kommen, aber das delegieren wir gerne an die anderen, an irgendwelche Profis. Ich vermisse die Begeisterung, auch in unserer Kirche, in unserer Gemeinde für das Evangelium zu brennen. Vor allem dann, wenn es Mühe und Arbeit bedeutet. Wie oft bitten wir um Mithilfe bei bestimmten Dingen? Wie schwer ist es wirklich, jemanden zu finden? Ich weiß, jeder von uns ist beruflich engagiert, hat sehr viel Zeit einzubringen. Jeder von uns ist familiär in vielen Dingen hineingezogen, hineingestrickt. Und trotzdem, wo ist unsere Begeisterung fürs Evangelium, das uns hilft, die Prioritäten in unserem Leben wirklich so zu setzen, wie Gott sie will? Gott will nicht, dass wir nicht arbeiten, dass wir nicht Zeugnis an unseren Dienst Orten sind. Gott will nicht, dass wir unsere Familien vernachlässigen. Das will er alles nicht. Aber er will, dass wir brennen für sein Evangelium. Und das muss uns bewusst werden. Gott ist der Gleiche. Wir leben noch in dieser Heilszeit, in der auch Paulus aktiv war. Es ist die gleiche Zeit, theologisch. Und diese Zeit ist begrenzt. Wenn Jesus wiederkommt, wird diese Zeit aufhören. Dann werden wir nicht mehr die Möglichkeit haben, das Evangelium weiterzutragen. Aber solange Jesus noch nicht da ist, hat er es an uns weitergegeben, seine Botschaft, sein Evangelium wirklich weiterzutragen. Durch uns. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils, so lesen wir in 2. Korinther. Und das ist nicht, noch nicht, das hat nicht aufgehört. Ich war gestern in der Stadt, war ein Erntedankgottesdienst. Ich durfte dort predigen. Ich fand das eigentlich ganz interessant. Menschen auf dem Marktplatz, die da alle so durchgerannt sind und der eine auf dem Weg zum Kaffee, der andere dahin und dahin, so zu sehen. Und du sprichst über die Dankbarkeit. Wir haben doch allen Grund, Gott zu danken. Und manche bleiben stehen, gucken dich an, andere gehen vorbei und schütteln den Kopf. Aber so ist das. Das ist unsere Aufgabe. Da will uns Jesus sehen. Genau in diesen Lebenssituationen, in diesem ganz normalen Alltag. Und zu sagen, hey, und da gibt's Jesus. Und er hat was für dein Leben. Möchtest du das haben? Da wird einer sagen, ja. Und der andere wird sagen, nö, möchte ich nicht. Das ist die Verantwortung des Einzelnen. Aber meine Verantwortung ist, diese Frage zu stellen. Durch mein Leben, durch das, was ich sage, durch das, was ich tue. Es soll und darf mich wieder bewegen. Heute ist der Tag des Heils. Jetzt ist Gottes Heil offenbart. Wörtlich, jetzt hat Gott sein Heil strahlend vor aller Augen aufgeleuchten lassen. In Jesus. Und wir sollten uns wieder neu diesem Heilshandeln Gottes verschreiben. Weil das unser Ziel und Lebenszweck ist im Moment hier. Nichts anderes. Das ist das Ziel der Gemeinde. Nichts anderes. Das Evangelium weiterzugeben. Dass es uns bewegt. Uns begeistert. Diese ganz einfache Botschaft. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Botschaft, die wir haben. Dass Gott uns liebt und uns mit einer Absicht erschaffen hat, ihn kennenzulernen und in einer persönlichen, ewigen Beziehung mit ihm zu leben und dass wir dafür Jesus brauchen. Weil wir, und das ist das Problem der Menschheit, durch Sünde von ihm getrennt sind. Und dass Menschen das Leben verpassen, das Gott für sie beabsichtigt hat, weil sie lieber ihre eigenen Wege gehen wollen. Und das seinem Anspruch dann nicht erfüllen können. Und sich Gott zu widersetzen, bedeutet Sünde. Und Sünde trennt uns von Gott und bedeutet ewige Verlorenheit. Und wir können nichts, irgendwas tun, um diese Verlorenheit zu überwinden, außer Jesus Christus, der anstelle von uns die Strafe dafür ertragen hat. Christus hat gelitten, ein für alle Mal, um der Sünden willen, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führt. Und letztlich die Herausforderung, wirklich zu fragen, willst du das annehmen, willst du das glauben, Menschen in diese Entscheidung zu bringen. Das ist unsere Aufgabe, dass wir das Evangelium weitergeben und fragen, möchtest du das? Das hat nichts mit Druck, das hat nichts mit Gewalt oder mit Missbrauch oder irgendwas zu tun, sondern es ist schlicht und ergreifend, die Frage zu stellen, willst du Jesus haben? Aber diese Frage, die stellen wir oft nicht mehr, weil wir uns irgendwie damit abgefunden haben, die Leute leben ja alle gut. Die bringen ja auch keinen um. Die sind ja alles gute Leute. Die Heilsfrage trifft das nicht. Und wenn wir dann ganz gute Evangelisten sind, dann erklären wir noch, wie das funktioniert mit Jesus, nämlich dass ich nur beten brauche und Jesus in mein Leben einzuladen. Vielleicht ich sogar die Situation erlebe, dass ich mit jemandem beten kann. Und dann erlebe ich in solchen Situationen, die sind nicht allzu oft, aber wenn sie da sind, da lohnt sich die ganze Mühe, da lohnt sich der ganze Ärger, da lohnt sich das, dass Leute dir sagen, du bist bekloppt, da lohnt sich das, in der Stadt zu stehen und vielleicht zu sagen, oh Mann, was werden die alle von mir denken? Ich kann mich erinnern, in der Zeit, wo das wirklich so losging mit Jesus und als ich das so für mich wirklich angenommen hatte und umgekehrt war, diese Begeisterung, und das Dumme war, in Landshut war das, in Bayern, in Niederbayern, alles zutiefst katholisch. Und das größte Problem war, ich war bekannt wie ein bunter Hund durch die Bundeswehr. Da kannte mich eine Kaserne mit 2.500 Leuten, weil ich die alle finanziell versorgt hatte. Das heißt, die standen einmal im Monat mindestens vor mir, diese 2.500 Leute. Und du gehst durch die Stadt, hallo, 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 und plötzlich standst du an so einem Stand, Jesus lebt. Das ist doch der Refü, ach du Scheiße, was ist mit dem passiert? Und dann habe ich mit denen gesagt, magst du über Jesus reden? Er guckt mich an. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, dann haben wir wirklich über Jesus geredet, weil er mit seinem Leben nicht mehr klarkam. Es war auch tatsächlich ein Typ aus der Kaserne und er spricht mich in der Stadt an. Und er kam mit seiner Schuld nicht mehr zurecht. Der hat im Suff jemanden totgefahren. Der konnte nicht mehr. Was sagst du dem? Halb so wild? Es war wild. Ich habe allen Mut zusammengenommen und gesagt, ich kenne jemanden, der diese Schuld auf sich genommen hat. Der heißt Jesus. Willst du hören, was der zu sagen hat? Wir haben darüber gesprochen. Und es hat noch eine Weile gedauert. Und irgendwann stand er in der Gemeinde. Und er wollte sein Leben Jesus geben. Er sagte, ich kann nicht mehr, ich brauche ihn. Und dann habe ich gedacht, dafür hat es sich gelohnt, auf der Straße zu stehen und dich zum Depp zu machen. Ich wünsche mir, dass wir uns neu diesem Heilshandeln Gottes verschreiben, weil es das Ziel ist unseres Lebens und der Gemeinde. Dass wir aufhören, Angst zu haben, dass Menschen uns ablehnen werden. Sie werden es tun. Aber dafür ist Jesus bei uns. Den Christus verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einem jeden Menschen in Christus vollkommen machen. In Kolossä gab es wohl viele Menschen, die Christus nicht kannten. Das bewegte Paulus, das bewegte die Gemeinde. Bei allen Problemen, die die hatten. Wie ist das in Emden? Sieht doch genauso aus. Und dieser Christus, den verkündigt Paulus mit aller Kraft. Und es ist ihm egal, ob er dafür ins Gefängnis kommt oder nicht. So weit geht es bei uns nicht. Wir werden für unseren Glauben hier in unserem Land nicht verfolgt. Wir dürfen das sagen. Wir dürfen da viel mehr Mut haben. Mir tut es in der Seele weh, dass wir so viele Kirchen in dieser Stadt haben. Und dass so viele Menschen dennoch nichts von Jesus Christus wissen. Ich finde es schlimm. Die Verkündigung des Evangeliums ist unsere allerhöchste Priorität. Das macht Paulus als auch die Gemeinde an vielen Stellen durch Botendienste, durch Wegleiterdienste, durch Helferdienste, dass Menschen zum Leben mit Jesus Christus finden. Wir als Gemeinde wollen das tun, aber wir brauchen einander. Das können nicht nur 5 machen oder 10. Wir freuen uns über viele Mitarbeiter, aber auch das reicht nicht. Jeder von uns ist dazu berufen, in seiner Kraft. Egal, ob du alt oder jung bist, Egal, ob du viel Kraft, wenig Kraft hast, jeder kann sich einbringen. Es gibt Dinge, da reicht es einfach nur, wie wir im Zeugnis gehört haben, einfach nur mal zuzuhören, deinem Nachbarn, ihn nur freundlich zu grüßen, ihn einzuladen, miteinander Dinge zu machen. Ob hier ein Nähcafé ist oder ein Kaffee ist oder das sind manchmal so ganz niederschwellige Dinge, die aber den Kontakt herstellen, die uns überhaupt in die Position versetzen, das Evangelium weiterzugeben. Weil das habe ich gelernt in den vielen Jahren des Christseins. Es ist sehr ineffektiv, mich auf den Markt zu stellen, die Leute anzubrüllen, dass sie Jesus brauchen. Die meisten gehen erstmal weg. Aber es ist viel effektiver, mit Menschen Gemeinschaft zu haben, bei einer Tasse Kaffee und mit ihnen ganz normal zu reden und irgendwann auf den Punkt zu kommen, dass es auch Jesus noch gibt in unserem Leben. Und dass er durchaus in den Fragen unseres Lebens was zu sagen hat. Und dann hören die Leute mir zu. Wenn ich sie anbrülle, nicht so unbedingt. Dafür müht sich Paulus und die Gemeinde ab. Dieses Ziel, jeden Menschen in die Christusgemeinschaft zu rufen, ist allen Einsatz wert. Können wir dazu Amen sagen? Was machst du dann heute? Das ist der Punkt. Das Amen sagen wir leicht. Was machen wir damit? Ich habe mir vorgenommen, meine Nachbarn einzuladen. So. Paulus, und damit schließe ich jetzt, Paulus erlebt in seinem Ungemach seines Auftrages die Kraft und die Freude Jesu. Er erlebt das, wie er persönlich gestärkt wird, wie sein Herz übergeht, wie er voller Freude ist. Es ist die Kraft Gottes, des Heiligen Geistes, die Paulus zu solchem Dienst befähigt. Und diese Kraft dürfen wir genauso erleben und erfahren. Du gehst nicht alleine, sondern du gehst in der Kraft Jesu. Und er geht mit dir. Und wenn ich meine Nachbarn einlade, komme ich mir irgendwie komisch vor, gehe ich klingeln, oh, haben sie mal Lust auf einen Tasse Tee, mal zu kommen oder so, denke ich irgendwie, das passt nicht. Aber ich mache es nicht aus meiner Kraft. Und ich bete, bevor ich klingeln gehe, dass in dem Moment etwas in meinem Gesicht strahlt, dass die Leute sagen, ja, wir kommen gerne. Und dann sehen wir weiter. Amen.